was für Kleinigkeiten Großes abhängig ist. Da, 3 Millimeter so, es funktioniert. So ist es beim Wort Gottes, wir können es nicht genau genug nehmen. Kleine, kleinste Kleinigkeit. Jesus ermuntert uns ja, sogar in dem Sinne, allem zu glauben, was geschrieben steht, auf was der kleinste hebräische Buchstabe, I, Yad oder griechisch Jod, Jota, an göttlichen Geheimnissen in sich birgt. Und sogar wenn noch ein Pünktchen daneben ist, was der noch zu sagen hat. Das ist die Meinung Jesu. Und so stand er da vor dem Vater. Er hat nicht nur allem geglaubt, was geschrieben steht, bis aufs Pünktchen und das kleinsten Buchstaben Yad, sondern er hat sich direkt mit dem Wort Gottes identifiziert, bis aufs Pünktchen. Nur schnell, wenn wir gerade daran sind, wenn wir schon im Menschenleben 3 oder 4 mindestens uns allen bekannte Normen und wichtige literarische oder ähnliche Werke haben. Zum Beispiel, wer von uns hat nicht schon gestaunt über, hier in Deutschland besonders, die Riesenarbeit der Fahrpläne für die Bundesbahn. Beispiel. Ich habe meinen Fahrplan studiert. Mein Zug fährt, sagen wir, 10.25 Uhr, Zürich Hauptbahnhof, Bahnsteig 1 ab. Ich bin 10 Minuten vorher da, kaum Leute, warte auf den Zug, in den ich einsteigen will. Es ist genau der Zeitpunkt gekommen, niemand ist da und kein Zug, nur der Arthur Muhl steht allein auf Bahnsteig 1. Da gibt es ja Auskunftspersonen, ich melde mich, ja, da sollte doch ein Zug abfahren um die und die Zeit. Dann lächelt er, Auskunftsbeamter, und sagt, ja, lieber Mann, Sie haben das Sternchen neben der Zeit nicht beachtet. Der Zug fährt nur an allgemeinen Sonn- und Feiertagen. Kam es hier auf das Sternchen an? Kommt da auf jedes Pünktchen an? Auf jedes kleinste Zeichen? Bitte? Ja, und der Fahrplan unseres Gottes, bei dem kommt es auf gar nichts an. Nicht? Mit dem kann jeder machen, was er will. Nicht? So wird das Wort Gottes beurteilt. Kein Wunder, dass es Katastrophen über Katastrophen gibt. Geistlicherweise. Zweitens, als Architekt sind wir belehrt worden, auf unseren Plänen darf kein Strichlein und kein Pünktlein sein, das für den kommenden Bau nicht eine Bedeutung hätte. Ist das auch in Ordnung? Aha. Zweiter Fall. Ich bin jetzt im Moment Chordirigent und ihr seid die Musikanten und die Sänger und Sängerinnen. So. Modern wie wir sind, meine Damen und Herren, liebe Freunde, heute Abend kommt die Musik, das Stück von so und so, dem und dem. Ja. Also, wir sind uns ja neuerdings gewohnt, bei uns kommt es gar nicht mehr darauf an, wo diese schwarzen Punkte liegen auf der ersten, zweiten oder dritten Linie, ob sie einen hohlen Bauch haben oder einen vollen, oder ob noch ein Pünktchen dabei ist, neben dem schwarzen Punkt oder nicht. Also, wir beginnen. Ne? Was gibt das für ein Chaos? Ne? Eine Musik, eine Dämonenmusik. Ne? Kommt hier auf jedes Pünktchen an. Note punktiert. Kommt genau darauf an, auf welcher Linie, auf welcher Ebene. Ob es einen hohlen Bauch hat oder einen dicken oder mit was für Strichen die verbunden sind, mit 1, 2, 3 oder 4. Ne? Da hat doch jeder Punkt eine Bedeutung. Nur im Worte Gottes hat, da weiß man nicht mal, ob es überhaupt Gottes Wort ist. Ne? Das ist die Hauptfrage. Wobei der, der Hirsch ist in der Beurteilung der Bibel, der am meisten Widersprüche in der Bibel entdecken kann. Beweis bringt, es kann unmöglich Gottes Wort sein. So ist es heute. Also, liebe Geschwister, das war jetzt das Präludium für heute Abend. Soll ich wieder so machen? Liebe Geschwister, so ist es mit der Gemeinschaft, mit unserer Gemeinschaft, mit Jesus Christus und mit der Gemeinschaft Jesu mit uns. Wir können ausschalten oder halbschalten, wir können aber auch einschalten. Und dann funktioniert es genauso, wie das jetzt funktioniert. Ich darf gleich praktisch bezeugen, ihr Lieben, ich könnte nicht hier vorn stehen und sprechen, wenn ich nicht fortwährend Kraft bekäme. Ich bin schwach. Manchmal weiß ich gar nicht, geht's überhaupt? Ne? Kontakt hergestellt, die Kraft fließt. Hier auch. Hier auch. Also. Namen über alle Namen. Da kam mir ein Psalmwort unter die Augen, da habe ich gestaunt und gesagt, ja Herr, tatsächlich. Psalm 138, Vers 2. Seht, liebe Geschwister, wenn wir es im Gehorsam so nehmen, beim Lesen und Forschen im Worte Gottes, ganz genau, auf alles achten, dann kommen wir aus Überraschungen, neuen Überraschungen nicht heraus. Immer wunderbar. Psalm 138, Vers 2. Gott hat sein Wort groß gemacht über all seine Namen. Also was bezeugt Gott hier selber? Dass nach seiner Beurteilung sein Wort, seine lebendigen Aussprüche, den Namen, der über alle Namen ist, noch überragt. Aha. Ist das Wort Gottes? Sind die Aussprüche Gottes nach der Beurteilung unseres Gottes und des Herrn Jesus gewaltig, überragend. Sogar seine eigenen Namen überragend. Weil das ist das Leben, das herausquillt aus seinem Namen. Wir schlagen die wunderbare Stelle auf in Philipper 2. Philipper 2. Vielleicht von Vers 9 an oder Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt da er in Gestalt Gottes war. Gestalt Gottes. Seine äußere Erscheinung, also geistlicherweise. Welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Tatsache. Der Sohn ist dem Vater gleich. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nur ist er und bleibt der Sohn und der Vater ist der Vater. Sondern sich selbst zu nichts machte oder entleerte. Jesus Christus hat also seine ganze Gottgestalt ausziehen lassen. Und das ist sein Fleisch. Jesus sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat Leben in sich selbst. Und wer das nicht tut, hat das Leben nicht und so weiter. Und wie er merkt, dass die Jünger sich ärgern ob diesen Worten, dass sie das Fleisch Jesu sollen essen und sein Blut trinken, sagt Jesus, warum ärgert ihr euch? Ist gar nicht nötig. Denn auch wenn ich von Fleisch und Blut spreche, auch dann sind meine Worte Geist und Leben. Das Fleisch nützt nichts. Ah. Also hier der Buchstabe des Wortes Jesu, anstoßerregend, und zwar mit Recht, sagt er. Aber bitte, da es sich um allerheiligste, hochheilige Dinge handelt, denn mein Blut, das ist meine Seele, so sagt die Schrift. Aha. Die Seele Jesu, die hat er als Lösegeld dahingegeben, anstelle unserer, dem Satan verfallenen Seelen, dem Tod verfallenen Seelen. Und sein Fleisch, die Summe der Fleischorgane, ergibt die Gestalt des Menschen. Die Gestalt, stimmt's? Ah. Wer mein Fleisch isst, das heißt die von mir ausgezogene Gottgestalt, das ist geistlich. Jeder von uns darf ein Stück von dieser Gottgestalt des Sohnes Gottes nehmen, essen, sich einverleiben nach dem inneren neuen Menschen. Und dann verwundern wir uns dann gar nicht groß, wenn wir bei der Verwandlung anlässlich der Entrückung verwandelt sein werden in die Gleichförmigkeit der Gestalt des Leibes des Christus. Ja, wir dürfen hier nicht stehen bleiben, aber wichtige Zusammenhänge. Welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, also das festzuhalten ist gemeint, wie ein Raub, sondern sich selbst entleerte. In ihm, seine Gottgestalt, haben wir jetzt zur Kenntnis genommen, was das bedeutet. In ihm wohnt ja die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und diese ganze Gottesfülle hat er sich ihr entleert, ausgeschüttet. Aber wozu? Dass wir sie trinken können, wieder nehmen können. Sondern sich selbst entleerte oder zu nichts machte, entäußerte und Knecht Gestalt annahm, Sklavengestalt heißt sogar, annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst noch erniedrigte als Mensch, indem er gehorsam war bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Zwecks, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, Achtung, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge frei heraus bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Und zwar letzter Zweck. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Aha. Also alle Knie, die sich beugen werden vor dem Herrn Jesus, tun das zur Ehre nicht nur Gottes, ihres Schöpfers, sondern da ist Gott bereits für sie alle, die die Knie beugen, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde, ist Gott schon ihr Vater geworden. Zur Verherrlichung Gottes, der Schöpfer, des Vaters. Name über alle Namen. Noch einmal repetitionsweise, Psalm 138, 2. Gott hat sein Wort groß gemacht über all seinen Namen. Sein Wort ist noch wunderbarer als sein Name, als der Name über alle Namen. Herrlich. Und liebe Geschwister, und uns hat Gott solche Gelegenheiten geschenkt wie jetzt. Im Schutze unserer Obrigkeit, ich sage jetzt unsere Obrigkeit, obwohl ich Schweizer bin, uns so noch versammeln zu können, haben wir heute früh auch gedankt für unsere Obrigkeit hier. Wer hat es gemacht? Einer. Ich sage nichts mehr, ich habe es heute Vormittag gesagt. Zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Zweiter Zeuge, 1. Korinther 15, Vers 24. Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, Vers 24. Ein jeder aber wird lebendig gemacht vorher in Christo Jesu, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, dann die, die des Christus sind bei seiner Anwesenheit, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt, auch seine eigene Herrschaft und seine eigene Gewalt, davon will Gott endgültig nichts mehr wissen. Er will nur noch Vater sein. Einer neuen Schöpfung. Einer großen, in die Unendlichkeiten reichende Gottesfamilie. Sind das Ziele, die unseres Gottes würdig sind? Ja. Das war der erste Punkt. Ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kleine Bemerkung als zweiter Punkt, Prediger 7, Vers 1. Besser ein guter Name als gutes Salbeöl. Das verstehen wir ziemlich gut. Ne? Aber was ist denn das heilige Salbeöl? Das stellt ja den Heiligen Geist dar, mit dem wir gesalbt worden sind. Das ist was Wunderbares. Aber ein guter Name ist noch mehr wert. Besser ein guter Name als gutes Salböl. Kommt ein Und in diesem Vers. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Wir feiern fröhlich unsere Geburtstage und am Tage des Sterbens trauern wir. Und sind vollständig desorientiert und meinen noch, wie fromm und geistlich wir seien. Und der Tag des Todes ist besser als der Tag, da einer geboren wird. Es handelt sich nur um einen. Wer ist hier gemeint? Sagt Jesus nicht, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Die Tage Jesu und Gethsemane und Golgatha, die kennen wir ein wenig, ein wenig. Was für ihn aber, den Heiligen Gottes, der von keiner Sünde wusste, wusste nicht mal, was Sünde ist, der von keiner Sünde wusste, es sich gefallen ließ, in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sich einweben zu lassen. Wann geschah das? Im Mutterleib der Maria, der Jungfrau. So war der Tag seiner Geburt für ihn schlimmer als der Tag, der furchtbare Tag des Todes am Kreuz. Begründung haben wir noch nachher. Denn der Tag des Todes ist das Ende. Bedeutet das Ende der Leiden im Fleisch. Gilt das vielleicht auch für uns? Besser in das Haus der Trauer zu gehen, als in das Haus des Gelages, in dem jenes das Ende aller Menschen ist und der Lebende nimmt es zu Herzen. Besser Bekümmernis als Lachen. Denn bei traurigem Angesicht ist es dem Herzen wohl. Ja, gibt es so etwas? Das gibt es nicht nur, sondern das ist normal. Warum? Weil Gott schon als Schöpfer, seinem wunderbaren Namen Ehre machend, überall, wo Unglück ist, in jeder Form, wo Geschöpfe umkommen, wo weder Engel noch Menschen helfen können, kann Gott sich als Schöpfer nicht verleugnen und im Innersten so trösten, dass es bei traurigem Angesicht dem Herzen sehr wohl ist. Und das Herz der Witwe machte ich jubeln. Bitte? Sind das Worte, sind das Aussprüche geschöpflicher Herkunft, solche Dinge? Nein. Es wäre fein, wenn unsere Psychiater ein wenig mehr bibelkundig wären. Menschen, die armen Seelen helfen wollen, ohne dass sie den Geist Gottes haben, können nichts anderes als die Verwirrung, die schon vorhanden ist, noch vermehren. Denn nur der Geist kann einer armen Seele aufrichten. Helfen, aufrichtend helfen. Drittens. Welche Bedeutung die Namen haben, alle, wird sehr deutlich herausgestellt in 1. Mose 17, Vers 5, wo Gott den Namen des Vaters aller Gläubigen, der Gläubigen aus den Nationen und der Gläubigen aus Israel, ändert, umschaltet. Im Neuen Testament heißt dieser Mann einfach griechisch Abram. Da fehlt das H im Griechischen, da ist nur ein kleines Zeichen dafür, ein Häklein oben. Warum? Dieser Gottesmann hieß in der ersten Hälfte seines Lebens Abram, Vater der Höhe. bedeutet dieser Name Ab Vater Ram Höhe. Ab Ram. Ab Ram war ein unbeschnittener Heide. Als solchen hat Gott ihn gerufen. Und so blieb es, bis Gott seinen Namen änderte, in von Abram in Abraham. Das heißt Vater der Menge, der vielen. Und bei Anlass dieser Namensänderung von Abram in Abraham hat Gott den gleichen Menschen unter das Gesetz der Beschneidung am Fleisch gestellt. Im ersten Teil seines Lebens ist Abraham Modell für die Menschen, die aus den Nationen an Jesus Christus glauben. Unbeschnittene Heiden. Allein durch den Glauben, ohne Werke und ohne Gesetz. Als beschnittener Abraham ist er Vorbild für die Söhne Israels, die unter dem Gesetz der Beschneidung laufen und dem Gesetz vom Sinai. Hat also jeder Name von Gott gegeben, nicht nur einen Sinn, sondern eine ja, fast unausforschliche Großbedeutung. Ja, was das heißt? Abraham, Vater aller unbeschnittenen Heiden, die in Christus sind. Abraham, Vater der Beschneidung Israels. Mit besonderen Regeln und Ordnungen. Wie hieß der Enkel Abrahams, des Beschnittenen? Wie? Sonntagsschule? Wie? Kindergarten? Jakob! Da darf ich gleich sagen, Jakob heißt dann bitte schön nicht Fersenhalter. Das hat ihm Esau angehängt. Jakob heißt einfach Verse. Verse. Ich darf ja nicht stehen bleiben. Nur erinnern an ein Wort ganz vorne in unserer Bibel. Der Weibessame wird dir Schlange den Kopf zertreten. Und du, du Schlange, wirst ihm den Weibensamen in die Ferse, das können wir gerade lesen, den Jakob stechen. Was heißt das? Ich bin der Gott Abrahams, Vater der Höhe. Der Gott Isaaks, das heißt das Lachen der Verheißung. Erniedrigt sich Gott in Christo im Lachen der Verheißung und wird hier unten auf der Erde zur Ferse der Menschheit, zum hintersten, letzten, untersten Glied. Stimmt das bei Jesus? War er der Allerverachtetste? Hat er sich zu nichts gemacht? Wird er der letzte Mensch genannt? Aha, zur Ferse. Erst in dieser Erniedrigung in Menschengestalt konnte der Satan, die Schlange, ihn tödlich treffen. Stimmt's? Als Heiliger Gottes in der Höhe konnte er nicht mal ansehen kommen. Also, Namensänderungen Abraham in Abraham, gewaltige Ordnungen Gottes während dem ganzen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte sind in diesen zwei Namen vorhanden. Ja, und Jakob, bekommt er auch mal einen anderen Namen, einen zusätzlichen? Israel. Ich habe gelegentlich, wenn wir der Schall...
Bitte Kassette wenden.
Frage ich, liebe Geschwister, war nicht Abraham ein prächtiger Israelite? Ja, selbstverständlich.
Wie? War Isaac ein prächtiger Israelite? Bitte? Ja, er ist Jakob. Bekommt den Namen Israel. Israeliten sind also erst alle Nachkommen Jakobs. Der hat ja 12 Söhne. Das sind die 12 Stämme Israels. Ja, ist gut, wenn ein wenig Ordnung in die Zusammenhänge kommt. Namensänderung von Jakob, Verse. Unterstes, hinterstes, letztes Glied am menschlichen Leib lässt sich ständig in den Staub und Schmutz der Erde drücken, stimmt's? Die Verse? Um den ganzen Körper, den ganzen Leib zu tragen, das ganze Gewicht, die ganze Menschheit tragend. Gott in Christo zur Verse, zum Jakob gemacht. Und der Name Israel heißt, so. Da wird die Verse, der verachtet wird, zum Gotteskämpfer. Hat Jakob mit Gott gekämpft? Jawohl, aber nicht mit dem Vater und nicht mit dem Sohn, sondern mit einem der Götter hat er gekämpft. Mit einem Engel, den Gott zu einem Gott erhoben hat. So ist die Sache. Und deshalb bekommt er den Namen Gotteskämpfer. Und diese Verse, Jakob, hat gesiegt über diesen Gott, diesen Engel, den Gott zu einem Gott erhoben hat, zu einem Elohim erhoben hat. Und was hat Gott erreicht? Dass er in Christus sich zum Letzten der Menschen machen ließ, im Sohne. Hat er da alle Götter besiegt? Jesus in seiner Niedrigkeit ist der wahre Jakob, und ist der wahre Gotteskämpfer. Nämlich bis heute, aber nicht mehr lang, ehrt unser Gott den Erzfeind, Satan, die alte Schlange, den Teufel, mit seinem eigenen Gottesnamen Theos. Stimmt's? Er, Satan, der Widersacher, der Teufel, ist heute noch der Gott, griechisch heißt Gott Theos, er ist der Theos dieses bösen Zeitalters. Aha. Ja, wenn er den Satan mit seinem eigenen Gottesnamen ehrt, bis heute, darf er dann heilige Engel auch zu Göttern erheben? Das nur nebenbei, bitte. Das sind also nicht nur Sonntagsschulgeschichten, da mit dem Engel, den Jakob gekämpft hat und den er besiegt hat, und was das für einer war, von welcher Sorte Engel. Der Kampf dauerte die ganze Nacht und jetzt bricht die Morgenröte an, die Sonne will aufgehen, das Licht erscheint. Und dann sagt dieser Engel, dieser eine der Götter, der mit Jakob rang, nicht? Der wollte den Jakob umbringen, rang, sagt er, lass mich los, warum? Der kann das Licht der Sonne, das Licht der Herrlichkeit Jesu Christi und Gottes nicht ertragen. Lass mich los, lass mich los. Und Jakob sagt, nein, anstatt dass du mich umbringst, lasse ich dich erst los, wenn du mich anstatt verflucht oder umgebracht hast, du mich segnest, erst dann lasse ich dich los. So. Und dieser eine unter den Göttern musste kapitulieren, damit er nicht von der aufgehenden Sonne, Jesus Christus, überrascht und vernichtet wird. Keine Sonntagsschulgeschichten oder Altweiberfabeln, bitte. Name Jakob, Gotteskämpfer. Das war drittens. Viertens. Bei den treuen Gottesmännern hat Gott in der Regel bestimmt, wie der Name des geboren werdenden Sohnes
heißen soll.
So war es bei Ismael, so war es bei Isaac und so weiter. Gott, der die Namen bestimmt, in besonderer Weise, Punkt 4. 1. Mose 16, Vers 11, 1. Mose 17, Vers 19, das sind die beiden Namen, Ismael und Isaac, bezeugt, die Gott bestimmt hat, wie bei vielen anderen. Aber nicht nur auf unserer Erde bestimmt Gott die Namen, sondern auch im ganzen Weltall. Nämlich Psalm 147, Vers 4. Gott, der da Buch führt über das Inventar der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Übersetzt, Gott, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Ich habe von einem modernen Astronomen schriftlich, woher die sonderbaren Sternnamen kommen, während wir uns Astronomen heute noch bedienen, wissen wir nicht. Die gehen zurück seit Menschengedenken. Haben wir eine Antwort? Gott hat allen Sternen einen Namen gegeben. Und liebe Geschwister, und viele von diesen Sternnamen, die Gott ihnen gegeben hat, finden wir in unserem Gotteswort. Und wer mich ein wenig oder schon längere Zeit kennt, der weiß, ich war kaum zum Glauben gekommen, da haben mich die Bibelstellen über Sonne, Mond und Sterne besonders zu interessieren begonnen. Ich habe geforscht. Alle Stellen, wo das Wort Sonne vorkommt, im Alten und Neuen Testament, wo das Wort Mond vorkommt, wo das Wort Gestirne, Sterne vorkommt, Engel vorkommt und so weiter. Alles zusammengestellt. Ja. Und das gab eine Schau, die ich nur dem Adolf Heller wagte anzuvertrauen. Und unserem geliebten Familienonkel Ludwig Sven. Und es ist Adolf Heller zu verdanken, dass ich dann doch gelegentlich auch in einer Bibelstunde etwas davon erzählen durfte. Was die von Gott den Sternen gegebenen Namen bedeuten. Gewaltig. Der sichtbare Sternhimmel ist das Zifferblatt des Originalchronometers Gottes. Ein Zürcher, gottesfürchtiger Astronom, in einem Vortrag erklärt er, meine Damen und Herren, Ihre Uhren am Handgelenk sind nichts anderes als der Sternhimmel am Handgelenk. So. Wir sind ja zufrieden, nur das Zifferblatt anzusehen. Und denken kaum je daran, dass alles, was auf dem Zifferblatt funktioniert, die Bewegungen welchen Kräften verdankt, die hinter dem Zifferblatt im Unsichtbaren für uns wirken. Das Uhrwerk. Der sichtbare Sternhimmel und der Gang von Sonne, Mond und Planeten über die Fixsterne, Zifferblatt am Originalchronometer Gottes. Und was in der unsichtbaren Welt für uns dahinter im Weltall geschieht, das ist das Uhrwerkgefüge. Das hängt so zusammen wie die Bewegung der Zeiger auf unserem Zifferblatt mit dem Uhrwerk. Denn die Sterne, die du siehst, sind Zeichen für Engel. Für Söhne Gottes und für himmlische Heerscharen. Das nur noch schnell. Der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Darf ja nicht stehen bleiben, gewaltig. Aber eines darf ich jetzt schon zwischen, ja, noch 7 oder 8 Minuten, nicht nur am Ende unseres Zusammenseins bezeugen, sondern jetzt schon. bei all der Fülle dieser verschiedensten Namen in der Kleinwelt der Atome beginnend, über die Steinwelt, Tierwelt, Pflanzenwelt, Menschen, Engel, Sterne, Sonne, Mond und Sterne, alle die unzählbaren Namen hat Gott jetzt diesem zur Verse gewordenen Sohne Gottes ihn erhöht über alle Namen. Jetzt haben wir einen Begriff, was für alles für Namen gibt. Ne? Was das bedeutet. Michael, der hat dem Erzengel den Namen gegeben. Der würde nie wagen, sich selber den Namen beizulegen. Michael heißt, wer ist wie Gott? Also Michael, einer der Götter, ist so Gott ähnlich, wie Gott, aber nur ähnlich als Geschöpf. Wer hat Gabriel, dem Sonderboten Gottes, den Namen gegeben? Der Gott der Höhe, Gabriel. Und wie die Els alle heißen, El heißt ja immer Gott. Hatte der erste Mensch Adam auch einmal die Ehre, in einem gewissen Schöpfungsbereich wenigstens, Namen zu geben, wie er wollte, wie er es für richtig fand? Wie heißt das Gebiet? Die ganze Tierwelt. Also die ganze Welt der Zoologie. Gott gab dem Adam Vollmacht, indem er sagte, der Name, den Adam jedem einzelnen Tier geben wird, wird sein Name sein. Was wusste Gott? Weil ja der erste Mensch vor dem Fall tatsächlich Herrscher war über alles übrige Werk der Hände Gottes. Hat Gott im Menschen alle vorhandenen Gesetze und Ordnungen und Bewegungen und Charaktereigenschaften aller übrigen Geschöpfe konzentriert im Menschen zusammengefasst? Stimmt das? Ist Adam das Abbild Gottes? Ist in Gott alles zusammengefasst, was existiert in der Schöpfung? Dann ist auch in seinem Abbild das schöpfungsmäßig der Fall. Aha. Adam blickt ein Tier an, erforscht es im Geiste, denn vor dem Fall heißt es, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn, fähig alle Dinge zu durchforschen, zu erforschen. Stimmt das? Ist uns heute ein Geist Gottes geschenkt, der auch was macht? Wie viel erforscht der Geist? Alle Dinge, sogar die Tiefen der Gottheit. Wir haben noch mehr als Adam hatte vor dem Fall. Schaut ein Tier an, gibt einen Namen und der sitzt genau, trifft genau den Charakter, den Gott dem betreffenden Tier, bei dem Gott den Charakter zur Darstellung gebracht hat. Jetzt kommt noch etwas. Bei der Gelegenheit wissen wir also fünftens, Gott, der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen, dabei noch die ganze Gestirnswelt und Engelwelt dabei. Sechstens kommt jetzt, jeder Name im Hebräischen und Griechischen, Alten und Neuen Testament, jeder, ist gleichzeitig eine Zahl. Warum? Weil Gott zwei Sprachen auserwählt hat unter den Menschen, die kein eigenes Zahlensystem haben, sondern die es sich sehr einfach gemacht haben. Der erste Buchstabe des literarischen Alphabetes ist gleichzeitig die Zahl 1. Und der zweite Buchstabe ist die Zahl 2. Und so weiter. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Und jetzt beginnt es weiter. 1, 10, 2, 10, 3, 10, 14, 15. Und da kommen wir bei 20, zweite Dekade. 21, 22, immer. Kann jedes Kind an den Fingern abzählen. Das sind die Dekaden. Nicht nur jeder Name ist gleichzeitig eine Zahl, sondern jedes Wort, jeder Buchstabe, aber nur im Hebräischen und im Griechischen. Die Römer im Lateinischen, die haben noch etwas davon. Was ist bei den Römern, wie wird die Zahl 10 geschrieben? Fünfhundert. Aber nicht alle, ne? Nur die paar, die wenigen. Also am Kreuze stand die Inschrift Jesus, König der Juden. So. Hebraisti, Romaisti und die Griechen Hellenisti. Ja. Also die drei Sprachen standen am Kreuz. Das ist die Sprache unserer Wissenschaft heute. Hebräisch, Lateinisch, Griechisch. Hat Gott schon ans Kreuz genagelt. Als die Weisheit dieser Welt, die das Kreuz von Golgatha für Torheit hält und für ein Ärgernis. Und das Umgekehrte ist geschehen. Schnell ein Beispiel. Das ist der Punkt halb. Der Name des, entschuldigt, wenn ich wage zu sagen, ich weiß das, was das für mich bedeutet. Der Name des jetzt schon lebenden Antichristen ist im Worte Gottes noch verheimlicht. Während die Zahl seines Namens geoffenbart ist, 666, 666, das ist die Zahl seines Namens. Es wurde ja schon gerätselt und geweissagt und probiert, ja, ob Hitler das hätte sein können, ob Napoleon oder wer da alles, oder der Papst und so weiter und so weiter. Ja. Klar. Die Zahl des Namens dessen, der erklärt, er sei der wahrhaftige Christus, nicht der Jesus da vor 2000 Jahren, ist 666. Sonderbarerweise, dass Gott es so geordnet hat, dass die Zahl des Namens Jesus, den dieser 666, mit seiner Zahl seines Namens, ne, verleugnet, dass die Zahl des Namens Jesus 888 ist. Schnell eine Rechnungsübung. Wie heißt die Differenz zwischen 888, oder was ergibt die Differenz zwischen 888 Jesus und 666 Antichrist? 222. Das ist rein mathematisch die Differenz zwischen den beiden Zahlen. Habe ich recht? Oder stimmt's? Geistlicherweise bedeutet 222 überall, wo die Zahl vorkommt, die Hochspannung zwischen Jesus von Nazareth und dem Antichristen. Ist das auch eine Spannung? Die maximalste, die es überhaupt gibt. Ich schließe diesen Zahlenvergleich und nenne nur noch einige wunderbare Dinge. 888 ist 3 mal 296 Jesus. Der Name, Amtsname für Jesus Christus hat die Zahl 1480. Das ist 5 × 296. Also Jesus Christus 8 × 296. Jetzt müssen wir noch wissen, was die Schrift sonst von der Zahl 296 sagt. Das sind alles Zufälle. Alles Zufälle, sagt man. Nur nicht ich. Und ich hoffe, wir alle auch nicht. Ganz wunderbare Dinge. Ich fahre weiter. Siebtens. Wenn ihr in meinem Namen den Vater bittet, wird euch zuteil werden, was ihr in meinem Namen bitten werdet. Achtens. Psalm 86, Vers 9. Alle Nationen werden kommen, um deinen Namen zu ehren, zu verherrlichen. Eine wunderbare Verheißung. Und zwar dann den Namen, der über alle Namen ist, werden alle Nationen kommen und ihn verherrlichen. Psalm 12, 21 ist das. Kolosser 3, Vers 17, ein einfaches Wort. Alles, was immer ihr Gottes Kinder tut, tut einfach alles im Namen Jesu. Was immer ihr tut. Was immer ihr tut, tut ohne Murren, ja, das ist klar bei uns. Murren kommt bei uns absolut nicht mehr in Frage. Das verstehen wir. Aber das nächste, tut alles ohne Murren und ohne zweifelnde Überlegungen. Wenn mir ein erster Gedanke einer zweifelnden Überlegung bewusst wird, denn ertränke ich sofort im Blute Jesu, in der Kraft der Seele, der ausgeschütteten Seele Jesu. Und der Friede Gottes ist noch schöner als vorher. Als Kriegsleute Jesu Christi zerstören wir jede Vernunftfestung, die sie erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christus. Wieder das, was geschrieben steht. Vernunftfestungen zerstören wir. Und nehmen als Kriegsleute Jesu Christi jeden Gedanken da, der sich erhebt, wieder das Wort Gottes sofort gefangen. Alles im Namen Jesu. Kolosser 3, 17. Alles, was immer ihr tut, in der Freiheit des Heiligen Geistes, der uns geschenkt ist, in Christus Jesu, tut im Namen des Herrn Jesus. Und das allgemeine Verheißungswort in Joel 2, Vers 32. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Sehr einfach. Sehr einfach. Also ging es an mir. Ja. Also, ein Satz. Bevor ich zum Glauben kam, mit etwa 20 Jahren, war ich ein Nervenbündel, Psychopath von Format. Der Arzt sagte mir, Herr Muhl, Sie müssen einfach ruhig sein. Da wusste ich, mir kann kein Mensch mehr helfen. Ich hatte aber als Waisenknabe im Waisenhaus in Schaffhausen wunderbar Gelegenheit, jeden Morgen eine Andacht zu hören, abends eine Andacht. Und wir weißen Kinder hatten es da schöner als viele Kinder in ihren eigenen Elternhäusern. Damals wunderbar, gläubige Eltern. So, in meiner Not, zitternd wie ein Espenlaub, kroch ich in meinem Bett unter die Decke und schrie in mich hinein einfach, Jesus, 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 als wie ein Drehorgelmann, Jesus, 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 Jesus. Also ganz unwürdig, nicht? Und was geschah? Von einem Moment zum anderen war ich die Ruhe selbst. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Dann hat Gott dafür gesorgt, dass noch eine alte Tante, Gläubige, mich in eine Evangelisation eingeladen hat. Und was geschah? Am ersten Abend kam ich zum lebendigen Glauben. Elftens, also zehntens, Joel.
Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Gott kann sich nicht verleugnen. Elftens, zwölftens ist der letzte Punkt, ganz kurz. 2. Mose 28, 29. Aaron soll das Gericht der Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen tragen. Oh. Ja, wenn das schon Aaron unter dem Gesetz das tun sollte, oder tat, hoffe ich, wie viel mehr wird der hohe Priester, den Gott eingesetzt hat, nicht nach der Weise Aarons, sondern nach der Weise Melchisedeks, des hamitischen hohe Priester, Gottes des Höchsten. Er war König von Salem, das war der erste Name von Jerusalem. Dein Vater war ein Hethiter, Jerusalem, und deine Mutter eine Amoriterin, alles Hamiten, die Jerusalem gegründet haben. Wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Letztes Wort, Punkt 12, Hohelied 1, Vers 3. Da sagt die Geliebte, Sulamit, zu ihrem Geliebten, Christus. Und jede, und Sulamit heißt die zum Frieden gebrachte, Seele, Gemeinde, Heilskörperschaft. Kann sein, was es will. Sie spricht zu ihrem Geliebten, mein Geliebter ist ein ausgegossenes Salböl. Nein, dein Name, mein Geliebter, dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Ja, was hat die schon erkannt? Was haben wir gehört? Im ersten Wort der Schrift, im Philipperbrief. Er hat sich selbst entleert. Ein ausgegossenes Salböl. Er hätte der Christus Gottes bleiben können, ohne sich zu erniedrigen. Aber was wäre dann passiert? Dann würde das Gesetz bleiben, unbarmherzig, Qual und Verdammnis ohne Ende. Mein Geliebter, dein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Was hat sie erkannt? Dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod, damit unsere Seelen frei ausgehen können. Was hat denn die Maria getan eines Tages? Was hat dann die große Sünderin eines Tages getan? Haben die auch ein kostbares Gefäß zerbrochen und den kostbaren Inhalt ausgeschüttet? Einmal über das Haupt Jesu, die andere über die Füße Jesu. So, als der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narde ihren Duft. Narde ist das Symbol für den Frieden. Soweit für heute Abend. Name über alle Namen.
Weiteres Band leer.